ARD Sounds.
MDR Kultur. Café.
Mit Judith Herrmann, ich bin Carsten Tesch. Genau von dem zu schreiben, was es genau nicht gibt. Judith Herrmann stellt sich immer wieder solche Aufgaben. Seit ihrem ersten berühmten Buch, Sommerhaus später, mit ihrem Roman Daheim, der für den Preis der Leipziger Buchmesse nominiert war. Zuletzt wieder mit Wir hätten uns alles gesagt, wo sie übers Schreiben, Familie und Herkunft nachdenkt. Da ist auch der Großvater schon aufgetaucht, der bei der Waffen-SS gewesen ist. Jetzt hat sie ein Buch über ihn geschrieben. Obwohl das genauso auch wieder nicht stimmt in Ihrem neuen Buch. Ich möchte zurückgehen in der Zeit. Judith Herrmann, willkommen.
Guten Tag. Schön, dass ich hier sein kann.
Was haben Sie gemacht? Was haben Sie sich dabei gedacht? Sind mit fast nichts in der Hand nach Radom in Polen aufgebrochen?
Ich bin tatsächlich genau mit fast nichts in der Hand nach Radom in Polen aufgebrochen. Ich hatte ein Foto in der Hand. Ein Foto, das mein Großvater zeigt im Jahr 1941 auf einem Motorrad der SS in Radom in Polen. So steht es jedenfalls hinten auf diesem Foto drauf. Und ich wollte, glaube ich, herausfinden, was er in Radom gemacht hat und ob er tatsächlich in Radom gewesen ist.
Und Radom, ein Ort, in dem es ein großes polnisches Ghetto gab, was dann von den Nazis dann komplett deportiert wurde. Also zum Teil wurden Menschen erschossen dort, andere Menschen sind nach Auschwitz und Treblinka deportiert worden. Und sie haben den Verdacht, dass ihr Großvater damit, ja, dass der dabei war, ne?
Ja, also es ist, Radom ist eine kleine Stadt zwischen Warschau und Krakau, hatte aber damals das zweitgrößte jüdische Ghetto und von Radom aus sind 33.000 Juden nach, genau wie Sie sagen, Treblinka und Auschwitz deportiert worden. Es sind aber auch sehr, sehr viele Polen, also die sogenannte polnische Intelligenzia und ihre Familien in den Wäldern um Radom herum erschossen worden und dort in Massengräbern verscharrt worden, die bis heute nicht richtig kenntlich gemacht worden sind. Es sind Jahre gewesen der deutschen Besatzung, in denen in Radom auf eine Weise nichts anderes passiert ist, als dass Menschen getötet worden sind. Und für meine Begriffe hat auch mein Großvater in diesen Jahren, die er dann dort gewesen ist, nichts anderes getan. Es gibt keine Beweise, aber seine Anwesenheit in genau dieser Zeit in Radom bedeutet, dass er aktiv beteiligt gewesen sein muss.
Judith Herrmann im Gespräch über ihr neues Buch Ich möchte zurückgehen in der Zeit. Judith Herrmann ist da und wir sprechen über ihr neues Buch Ich möchte zurückgehen in der Zeit. Sie sind im bitteren Winter dorthin gefahren, nach Radom in Polen. War das Zufall, dass es auch noch Winter war?
Es war Zufall, dass es Winter war, aber es kann sein, dass ich mir also unbewusst bewusst auch eine Zeit ausgesucht habe, in der es auf eine bestimmte Weise nicht schön in Radom gewesen ist. Es war tatsächlich lichtloser, sehr kalter, dann irgendwann auch verschneiter Februar. Und es hätte natürlich auch die Möglichkeit gegeben, im Sommer zu fahren, also zu einer Zeit, in der mein Großvater dort gewesen ist. Dieses Foto, sein Foto auf dem SS-Motorrad in Radom zeigt ihn in einem ärmellosen Unterhemd. Das muss sehr warm gewesen sein an diesem Tag. Ich bin in der Kälte gefahren und das hatte ganz pragmatische Gründe. Ich hatte Zeit im Februar, aber Februar ist auch tatsächlich eine Zeit, in der ich ganz gut schreiben kann und auch ganz gut nachdenken kann. Und das führte alles zusammen.
Ich stelle mir vor, wie Ihre Schwester sagt, natürlich fährt sie im Winter dahin in der traurigsten Zeit des Jahres.
Ganz genau. Ich würde sagen, meine ganze Familie hatte keine Fragen, also zu dem gewählten Zeitpunkt. Das hat sich dann allerdings, und deshalb weiß ich auch immer so gar nicht richtig, was es mit dem Zufall auf sich hat. Es hat sich dann gezeigt, dass ich am Todestag meines Großvaters nach Radom gefahren bin, am 3. Februar. Und weil es tatsächlich so ist, dass in meiner Familie über meinen Großvater nicht gesprochen wird, wusste ich auch von diesem Todestag nichts. Als ich fuhr, sagte mir meine Mutter das. Du fährst übrigens am Todestag meines Vaters. Und das war dann ein ganz eigenartiger und plötzlich überhaupt nicht mehr zufälliger Beginn der Reise.
Und Sie beschreiben dann in den 4 Wochen, die Sie da sind, Sie beschreiben, wie es Ihnen dort mit der Zeit schlechter geht, also körperlich nicht gut geht zum Ende der Wochen dort. Was ist da passiert?
Ich glaube, ich war, also heute, 1,5 Jahre später, würde ich denken, dass ich vermutlich sehr erschöpft gewesen bin. Also ich bin erschöpft gewesen vom Umgang mit den Toten, vom Umgang mit der Trauer und der Erinnerung und den schrecklichen Bildern, über die ich nachdenken wollte, vom Besuch des Historischen Museums und vom Ansehen diverser Filme im Internet, vom Lesen, vom Alleinesein, vom Winter, also all das. Ich war wirklich irgendwann ein bisschen erledigt und aber ich glaube auch, dass es, ich könnte sagen, dass ich an und für sich vielleicht ein bisschen zu Psychosomatik neige. Und in der letzten Zeit in Radom hatte ich Befindlichkeiten, die auf eine bestimmte Weise psychosomatisch waren. Ich war irgendwie zittrig und ich hatte sehr viele nervöse Ängste und eine gewisse nervöse Unruhe. Ich habe schlecht geschlafen. Ich habe im übertragenen Sinn Gespenster gesehen. Und das war natürlich dann doch die Annäherung an ein Trauma, an ein familiäres, etwas familiär Verschüttetes und Zugedecktes, die Kraft gekostet hat. Und das habe ich dann am Ende gemerkt.
Ja, als würde Ihr Körper etwas verstehen, etwas melden, was nicht in den Kopf geht.
Genau, es war am Ende dieser Zeit so, dass ich also herausfinden musste und herausgefunden hatte, dass mein Großvater, der Vater meiner Mutter, ein Täter gewesen ist und dass ich natürlich darüber hinaus auch anfing, mir Gedanken darüber zu machen, was das für meine Mutter bedeutet, die dann also gezeugt worden ist nach den Hinrichtungen in Radom und aufgewachsen ist mit diesem Vater, der die Familie allerdings verließ, als sie ein Kind war und starb, als sie 21 Jahre alt war. Dennoch aber waren das dann plötzlich so Assoziationsketten in Bezug auf das Wesen meiner Mutter, in Bezug auf das Schweigen in der Familie, die schwer erträglich waren manchmal. Und dann kann es so sein, dass es genauso ist, wie Sie sagen. Also der Körper hatte begonnen und mit einer bestimmten Verarbeitung oder er begann und ich mit dem Kopf war noch ganz weit weg.
Und schließlich kommt dort in Polen der Moment, wo sich Menschen auf die Anfragen melden, die sie in Radom da gestellt hatten ans Museum und im Zusammenhang mit dem Ghetto und so. Und da kriegen sie dann ganz am Ende Antworten und davon erzählen sie dann aber nicht mehr.
Genau. Also es wundert mich auf eine ganz schöne Art, dass das tatsächlich offenbar irgendwie eine gewisse Unruhe, also den Lesern eine gewisse Unruhe versetzt. Es ist in Wirklichkeit so gewesen, dass ich also tatsächlich sehr, sehr lange sehr isoliert in Radom gewesen bin und meine Anfragen bei Archiven und der Versuch, mit bestimmten Leuten dort Kontakt aufzunehmen und in eine Kommunikation zu geraten, scheiterte. Und ganz am Schluss, also als ich die Koffer gepackt hatte, war es soweit, dass diese Leute sich meldeten und ich also am Ende dann plötzlich doch in eine Kommunikation ging über all diese Sachen. Das hätte den Rahmen dessen, was ich zu diesem Zeitpunkt schon wusste, was ich erzählen wollte und wie ich erzählen wollte, den hätte das total gesprengt. Und es hätte aus diesem ja doch also redundanten Kreisen um eine Leerstelle herum auf einmal einen gewissen Faktenroman genau gemacht, ja, oder eine historische Abklärung und Abgleichung. Und das war überhaupt gar nicht das, was ich beabsichtigt hatte. Also habe ich da einen Schnitt gemacht und habe das dann alles nicht mehr erzählen wollen.
Ja, da packen Sie uns als Leser, als Leserin mit in den Koffer und wir verschwinden aus Radom und Sie erzählen uns das nicht, so wie Sie ja auch bis dahin ja nicht systematisch vorgegangen sind. Allein als Beispiel Ihre Literaturliste, die ist ja assoziativ. Also Sie haben so die Unfähigkeit zu trauern, Alexander Margarete Mitscherlich. Das hat noch mit Ihrer Frage zu tun, aber Babels Reiterarmee ist ja nun schon frei assoziiert und so historische Untersuchungen sind da eher nicht dabei. So deutsche Besatzungspolitik in Polen, der Restrikt Radom oder so, sowas gibt's ja, sowas haben Sie nicht genommen. Sind auch nicht tiefer in die Archive gestiegen. Das heißt, Ihre Art zu forschen, zu denken, zu schreiben, die funktioniert anders. Was ist das für eine Methode, die Judith Herrmann-Methode?
Es ist die Judith Herrmann-Methode. Also Sie haben ja zu Anfang gesagt, ich hätte ein Buch geschrieben über meinen SS-Großvater. Und ich würde dem sehr vorsichtig widersprechen wollen und sagen wollen, es ist kein Buch über meinen SS-Großvater, sondern es ist ein Buch über das Schweigen in der Familie und vor allem vielleicht ein Buch über das Schweigen meiner Mutter. Und ich glaube, dass ich durchaus etwas über meinen SS-Großvater wissen wollte. Aber ich wollte noch viel mehr etwas über meine Mutter wissen und ich wollte etwas darüber wissen, warum sie schweigt oder wie sie ihr Leben lang mit dieser verschütteten Geschichte umgegangen ist. Der Weg hin zu meiner Mutter, zu dem Schweigen meiner Mutter, führte über meinen Großvater in Radom. Und das ist das, was ich erzählen wollte. Ich würde sagen, dass es sehr viele Bücher gibt, die sich genau mit dieser Aufarbeitung, die Sie gerade schildern, beschäftigen.
Also, ich muss jetzt mal kurz dazwischen, weil ich habe ja dann direkt noch einen zweiten Satz gesagt, dass es ja genauso dann doch nicht ist. Und genau das haben Sie jetzt, das haben Sie jetzt ausgemalt.
Bestätigt, genau.
Ja.
Es gibt Bücher, die dann genau mit dieser Archivarbeit und der Aktenlage arbeiten. Das war nicht das, was ich machen wollte. Ich wollte mich durchaus also auch ein bisschen auf dann doch wieder den Zufall, auf eine Zufallsbegegnung verlassen, auf das verlassen, was mir geschehen würde in Radom. Und das ist dann tatsächlich auf eine Weise wenig gewesen, hat aber für mich doch am Ende viel ergeben. Es hat unter anderem ergeben, dass ich Abend für Abend lange Telefonate, die kommen auch vor im Text, mit meiner Mutter geführt habe und versucht habe, aus meiner Mutter irgendetwas rauszukriegen und dabei Zeuge sein konnte, wie meine Mutter sich also verschloss. Sie versuchte irgendetwas zu sagen, aber sie kam tatsächlich überhaupt nicht weit. Und das war eine sehr eigenartige Erfahrung, dem zuzuhören.
Und so geht das Buch dann in Wien weiter und in Neapel und schließlich in dem Haus am Meer, von dem Sie in Ihrem letzten Buch erzählt haben, in Wir hätten uns alles gesagt. Und bevor jemand nach der Logik des Ganzen fragen kann, sagen Sie, Zitat, es war etwas eindeutig Sinnhaftes an dieser Reise, das sich sogleich jeder Begründung entzog. Und da werden wir Leser dann wieder in den Koffer gesteckt und glauben das. Was soll ich fühlen? Ist das eine typische Judith Herrmann-Frage? Sie fragen das in dem Buch ausdrücklich und auch nicht so ausdrücklich implizit. Was soll ich fühlen? Was sind das für Momente in Radom gewesen, wo Sie unsicher werden, was Sie fühlen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also die Frage, was soll ich fühlen, ist, glaube ich, durchaus eine Frage, die ich mir in ganz vielen Situationen stelle. Und weil es so viele Situationen gibt in unserem Leben, also auch in einfacheren Zusammenhängen als diesen, über die wir hier gerade reden, in denen wir aufgerufen sind, bestimmte Gefühle zu haben und dann aber ganz andere haben oder keine und es irgendwie so eine merkwürdige einerseits gesellschaftliche Anweisung gibt für bestimmte Gefühle, wir der aber oftmals gar nicht hinterherkommen. In Radom gibt es natürlich den zentralen Moment, in dem ich also endgültig die Gewissheit bekomme, dass mein Großvater sich in der Stadt im Jahr 1941 aufgehalten hat. Es kann sein, dass ich vielleicht auch nach Radom gefahren bin, um herauszufinden, dass das ein Irrtum ist, dass er gar nicht in Radom, sondern in irgendeiner anderen Stadt gewesen ist, weil ich den Platz nicht entdecke, auf dem er da abgelichtet ist. Aber ich entdecke den Platz, ich schiebe das Foto mit meinem Großvater drauf über diese Jetztzeit, über die Wirklichkeit. Und das ist ein Moment gewesen, in dem ich nicht wusste, was ich fühlen sollte. Es war ein ganz schrecklicher Moment und auch einer, in dem ich tatsächlich in einem esoterischen Sinn, meinem Großvater begegnet bin. Also da war er. Ich hatte ihn, ich glaube, ich schreibe es auch so, ich hatte ihn gestellt. Es war dann daran irgendwie nichts mehr zu rütteln. Und das ist eine ganz merkwürdige Beweislage gewesen. Was habe ich da gefühlt? Ich war ein bisschen bestätigt und gleichzeitig nutzte diese Bestätigung natürlich gar nichts. Ich habe dieses Foto vom Platz mit dem Foto meines Großvaters zusammen an meine Mutter geschickt. Und meiner Mutter ist auch nur ein einziges Fühlwort dazu eingefallen. Sie hat geschrieben, bedrückend. Und das ist aber alles in allem ein ganz gutes Beispiel dafür, dass wir unsere Gefühle manchmal tatsächlich gar nicht in Worte fassen können. Natürlich war es sehr viel mehr als bedrückend. Aber es war schwer, das zu benennen. Ein weiterer Moment. Es gibt ein Denkmal in Radom für die ermordeten Juden. Das ist ein Denkmal, das auf dem Platz errichtet ist, auf dem die Synagoge gestanden hat. Von der Synagoge ist gar nichts mehr übrig. Der Platz ist leer, groß und am Kopfende der Synagoge steht dieses Denkmal, das aus jüdischen Grabsteinen zusammengesetzt und errichtet worden ist. Drumherum ist typischer Plattenbau. Also drumherum stehen Wohnhäuser. Die Leute, die da leben, gucken immer auf diesen leeren Platz und auf dieses Denkmal zur Ermordung der Radomer Juden. Und als ich dieses Denkmal fand, brannte an seinem Sockel eine Kerze. Das hat mich sehr berührt. Das war ein ganz eigenartiger Moment und es war seltsam, dort zu stehen und sich zu fragen, wer diese Kerze angezündet hatte. Soweit ich weiß, leben heute eigentlich keine Juden mehr in Radom. Es müssen also möglicherweise polnische Leute gewesen sein, die diese Erinnerung dann doch mit einer ganz kleinen Flamme lebendig halten. Darum geht es. Und dann stand ich da und es war ein ziemlich verlassener Moment und gleichzeitig war der aber irgendwie auch ja ein bisschen, naja, beinahe gut, weil es diese Kerze gab. Wenn es sie nicht gegeben hätte, wäre es anders gewesen. Also das waren die Wege durch die Stadt.
Und andererseits erzählen Sie auch in dem Buch von einer anderen Reise früher, wo Sie in St. Petersburg das Haus suchen, wo Ihre Großmutter Kind war. Da haben Sie die richtigen Gefühle am falschen Ort. So verrückt ist das manchmal mit dem Gefühlshaushalt.
Genau. In St. Petersburg ist es so, dass ich auch ähnlich wie auf dieser Spurensuche zum Leben meines Großvaters einen Ort suche in der Vergangenheit, also in der Zeit zurückgehe in die Vergangenheit, bis ich das Haus finde, in dem meine Großmutter aufgewachsen ist und auf dem Hof stehe und mich also in diese Vorstellung hineinsteigere, so lange, bis ich auch tatsächlich in genau diesem Hof dann meine Großmutter sehen kann und ihr begegne als ein kleines dreijähriges Mädchen, dass sie 1915 dort gewesen ist. Und dann ist es aber auf dieser Reise tatsächlich so gewesen, dass ich später auf die Straße zurücktrete und mich noch einmal umsehe und beschämenderweise feststellen muss, dass es gar nicht das richtige Haus ist. Also dass ich konnte meine Großmutter nicht gesehen haben, es war das falsche Haus, die Hausnummer stimmte nicht. Aber ich hatte mich eben in meine eigene Vorstellung so hineingesteigert, dass ich das imaginieren konnte. Es sagt natürlich einiges, also über die Kräfte, die wir haben oder die wir eben nicht haben.
Und das thematisieren Sie in dem Buch. Und ich dachte dann so, es ist ja so ringsrum so viel von Gefühlen die Rede, so die Alltagsweisheit, so auf sein Gefühl zu hören, sich auf seinen Bauch zu verlassen, Gefühle als Argumente, mein Gefühl sagt mir das, sowas, solche Sachen. Und ich habe so den Eindruck, Sie interessieren sich eher dafür, wo es schwierig wird, also wo die Schwierigkeiten mit den Gefühlen beginnen.
Es gibt einen kleinen Satz von Raymond Carver, den ich früher auf einem Zettel über meinem Schreibtisch zu hängen hatte. Da stand drauf, im einen Moment fühlen wir dieses und im nächsten etwas völlig anderes. Und ich glaube, das ist ein kleiner, scheinbar harmloser Satz, aber der hat mich immer sehr beschäftigt und auch sehr beeindruckt. Und es ist ein sehr richtiger Satz, weil wir wirklich in der Lage sind zu schwanken zwischen existenziellem Kummer oder gleißendem Glück und dann wieder einem völlig banalen Gedanken wie dem, ob wir das Handyladekabel eingesteckt haben oder was wir heute zu Abend essen werden und noch einkaufen müssen. Dieses Nebeneinandersein von also großer Emotion und totaler Banalität ist sehr merkwürdig. Und das ist natürlich jetzt also auf dieser Reise, insbesondere in Radom, dann oftmals eine Gratwanderung gewesen, mit den eigenen Gefühlen einverstanden zu sein und die moralisch vertreten zu können oder sie, wenn ich anfange, sie zu befragen, dann auch für richtig zu halten.
Was soll ich fühlen? Und ich habe das Gefühl, Sie haben das auch schon in Sommerhaus später gefragt. Dieses, was soll ich fühlen? Kann das sein?
Ich würde sagen, dass das so ist, ja. Dass ich in Sommerhaus später in mehr oder weniger jeder Kurzgeschichte eigentlich also auf so einer Grenze hin und her gehe, vielleicht auch ein bisschen zwischen was ganz Pathetischem und auf der anderen Seite was ganz Kaltem und irgendwie also auch so Abgeklärtem, bei gleichzeitiger totaler Sehnsucht nach einem ganz großen Gefühl. Und das ist natürlich so der Anfang gewesen. Also das waren die Fragen, als ich sehr jung gewesen bin und jetzt bin ich es nicht mehr. Und es ist ein und dasselbe Thema, aber es verändert sich natürlich dann tatsächlich existenziell, ja.
Ich habe gesagt, am Anfang genau von dem zu schreiben, was es genau nicht gibt. Ein Buch über den Großvater und die Familie und darüber, wie wir mit unseren Verwandten, unseren Vorfahren zusammenhängen. Sie haben es gesagt, was das Schweigen eben auch macht oder wie geschwiegen wird. Und da waren wir schon bei Ihrer Mutter, Judith Herrmann. Was heißt das eigentlich, etwas zu literarisieren?
Also es geht in dieser kleinen Sequenz, auf die Sie ansprechen, um einen ganz einfachen Gegenstand, nämlich um eine silberne Suppenkelle, mit der sich meine Familie seit über 50 Jahren die Suppe auf den Teller füllt. Es hat sich im Laufe dieser abendlichen Telefonate mit meiner Mutter, während ich in Radom war, herausgestellt, dass diese Suppenkelle, die mir deutlich vor Augen ist, ein Geschenk ist meines Großvaters an meine Mutter anlässlich ihres 21. Geburtstages. Es ist so gewesen, dass ich diese Gelegenheit in Radom hatte, mit meiner Mutter diese Gespräche zu führen. Meine Mutter hatte sich bereit erklärt, jeden Abend mit mir zu sprechen. Und während dieser Gespräche ergab es sich, dass ich sie fragte, was hat dein Vater dir zu deinem 21. Geburtstag geschenkt? Der 21. war ja damals der Beginn der Volljährigkeit, ja, zum Volljährigkeitsgeburtstag. Kurze Zeit danach ist er gestorben. Es war das letzte Geschenk, das er je gemacht hat. Sie sagte, eine Kelle. Unsere silberne Suppenkelle. Dann legten wir auf, ungefähr so. Und dann rief ich sie eine Stunde später nochmal an und habe sowas gesagt wie, ich möchte da nochmal drauf zurückkommen. Also das mit dieser Kelle, das haut mich um. Ich kann das nicht begreifen, dass wir mit dieser Kelle die ganze Zeit uns Suppe auf den Teller füllen und überhaupt nicht wissen, dass es die Kelle unseres Großvaters ist, deines Vaters. Und da kam dieser Begriff der Literarisierung ins Spiel, weil meine Mutter wollte sich in keiner Weise darauf einlassen, dass ich das irgendwie komisch oder vielleicht schrecklich sogar finden könnte. Sie sagte, sie wisse nicht, wonach ich sie jetzt fragen würde. Wir würden über eine Kelle reden, es sei ein ganz normaler Gegenstand. Und ich würde den literarisieren, heißt, ich würde ihn aufladen mit Bedeutung.
Und in Ihrem Sinne auch aufbauschen, so klang es.
In Ihrem Sinne total.
Sie scheint ja keine gute Meinung davon zu haben, von literarisieren.
Genau, also sie hat an und für, also meine Mutter ist eine große Leserin, sie hat an und für sich tatsächlich eine, also gehört das, der Umgang mit literarisierter Wirklichkeit zu ihrem Leben, aber nicht offenbar, wenn es um familiäre, um eigene Gegenstände geht und darüber hinaus nicht, wenn diese Gegenstände eben mit etwas ganz Schrecklichem aufgeladen sind. Und das Verrückte an dieser Situation war, dass ich in diesem kleinen Disput zwischen uns dann dachte oder auch gesagt habe, hier literarisiere ich ausnahmsweise mal nicht. Also es kann sein, ich tue es die ganze Zeit und immerzu mit allen Dingen, die mich umgeben, aber in Bezug auf diese Suppenkelle bestehe ich darauf, dass es eine Katastrophe ist, dass wir nicht wissen, von wem sie kommt, wer sie dir geschenkt hat, was für ein Leben dieser Mensch gehabt hat, der es dir geschenkt hat, und dass wir unser ganzes Kindheits- und Jugendliche, unser Jugendleben, unser Erwachsenenleben über bis heute von dieser Kelle unsere Suppe essen. Und es ist jetzt so, dass dieses Buch erschienen ist und es seitdem im übertragenen Sinn noch kein familiäres Essen wieder gegeben hat. Die Frage ist natürlich, wenn es das geben wird, was wird meine Mutter tun? Also nimmt sie die Kelle in die Hand und denkt, diese Kelle vielleicht dann heute einfach mal nicht? Oder nimmt sie die Kelle und legt sie die Kelle auf den Tisch und fangen wir alle gemeinsam an, darüber zu sprechen? Also das ist vielleicht das, was nach dem Buch passieren kann, auch wenn das Buch zunächst kein Fazit hat, keine Antwort auf Fragen, können diese Dinge doch nach der Lektüre in Bewegung gesetzt werden.
Und vorhin klang es schon mal an, dass Sie, also als Sie nach Radom gefahren sind, dass Sie schon im Kopf hatten, ich komme da mit einem Text wieder, ich schreibe da ein Buch, also ohne Buch muss ich gar nicht nach Hause kommen?
Nee, das ist nicht so gewesen, aber es ist natürlich, also ich habe nicht an ein Buch gedacht, aber ich habe doch gedacht und gewusst, dass ich jeden Tag schreiben würde in Radom. Das ist auch auf eine Weise wichtig oder existenziell notwendig gewesen für mich, in dieser Zeit jeden Tag aufzuschreiben, was ich erlebe, wie ich diese Stadt wahrnehme, wie ich durch die Stadt gehe, mit wem ich spreche oder auch mit wem ich eben nicht spreche. Ich hätte das nicht so lange in Radom ausgehalten, wenn ich nicht darüber geschrieben hätte, wie es ist, dort zu sein.
Und im Text thematisieren Sie da auch an keiner Stelle irgendwie Schwierigkeiten mit einem Buch oder so. Also so dieses Thema ist da noch nicht da. So Schwierigkeiten mit tausend Sachen, aber also Ihr Ringen mit einem Text, davon ist ja im Buch erstmal nichts zu spüren. Also Sie erwähnen das mal, dass den Text eine Schriftstellerin schreibt, wenn Sie davon erzählen, wie Sie und Ihre Schwester auf Partys so Berufsauskünfte geben. So, Ihre Schwester ist in Italien Archäologin und Sie beide sagen nach Berufen gefragt, ich schreibe, sie gräbt. So, und da gibt es sozusagen mal so ein Zeichen da, wo Sie sozusagen enthüllen, wer ist hier eigentlich die Erzählerin, das ist also die Schriftstellerin. Da gibt es mal so ein Signal.
Ich glaube, es gibt auch in dem Radom-Teil einige Hinweise darauf. Es gibt den Gedanken, dass ein Text über eine Reise wie die nach Radom nicht gelingen kann auf eine bestimmte Weise. Dass das aufgrund der Thematik und aufgrund der Hintergründe, der historischen Hintergründe, ein scheiternder Text sein muss.
Stimmt.
Und darüber hinaus dann aber auch den Gedanken, mit dem Scheitern dieses Textes einverstanden zu sein, weil es eben ein zwangsläufiges Scheitern ist. Und es gibt, für mich ist es schon so, dass der Text mehrfach darauf verweist, dass ich als eine Schriftstellerin nach Radom gefahren bin. Er stellt auch die Frage, ob es ungehörig ist, in gewisser Weise als eine Schriftstellerin nach Radom zu fahren, also mit dieser Absicht zu fahren, über das, was dir in Anführungsstrichen scheinbar zufällig zustößt, dann auch das zu Papier zu bringen, obgleich das doch zugleich völlig unmöglich sein müsste und so weiter. Also für mich ist dieser Zwiespalt einer, der sich durch das ganze Buch zieht, durchaus.
Vielleicht kommt die Frage von mir auch daher, dass man Ihnen nicht zuhört, wie Sie die Formen zum Beispiel überlegen. Also welche Möglichkeiten es gibt, mit dem Text den vielleicht eben doch zu fiktionalisieren oder ausdrücklich vielleicht einen Roman zu schreiben oder das Material eben doch zu literarisieren. Also so diese Überlegungen, da nehmen Sie uns ja nicht mit und die werden Sie ja trotzdem auch gehabt haben wahrscheinlich.
Ich habe an und für sich auf jeden Fall die Frage gehabt, ob ich ein Buch schreiben, ob es ein Buch sein sollte am Ende. Also vielleicht nicht, ich habe nicht die Frage gehabt, ob ich schreiben darf darüber. Ich habe einfach, in Anführungsstrichen, einfach geschrieben. Als ich fertig geschrieben hatte, als ich aber dann von Radom aus schreibend nach Napoli gereist bin und von Napoli weiter in das Haus der Familie, als ich zu Ende geschrieben hatte, gab es vielleicht die Frage, ist das ein Buch? Und wenn es ein Buch ist, soll ich es veröffentlichen oder soll ich es lieber nicht veröffentlichen? Aber für mich war es so, dass es auf alle Fälle ein Buch ist und dass es ein Buch ist, das auch sehr eng an die Frankfurter Poetikvorlesung, an das letzte Buch gebunden ist. Das ist eigentlich eine Fortsetzung dieses letzten Buches ist. Und im letzten Buch habe ich zum einen sehr, sehr viel über meinen Vater gesprochen. Ich hatte also das Bedürfnis, auch etwas über meine Mutter zu erzählen. und habe festgestellt, dass ich über meine Mutter eigentlich ganz schwer etwas erzählen kann, weil sie eben diese ausgeprägten Leerstellen in ihrer Familiengeschichte hat. Und drittens habe ich, Sie haben es eingangs erwähnt, diesen SS-Großvater in der Frankfurter Politikvorlesung einmal kurz erwähnt. Er taucht auf, er ist also gesetzt. Und ich glaube, von diesem Moment an wusste ich, dass ich dann auch etwas in einem weiteren Buch über ihn erzählen muss.
Die Frage hat sich mir gar nicht gestellt, ob Sie schreiben dürfen darüber, obwohl eben so wenig Material da ist oder so, ob das angemessen wäre, sondern für mich war eher die Frage, ob Sie sich auch so formale Fragen gestellt haben, also ob es tatsächlich auch hätte ein Roman werden können.
Also für mich hätte es kein Roman werden können, weil ich diesen Großvater nicht literarisieren konnte. Also ich wollte diese Suppenkeller mit Bedeutung aufladen, aber ich konnte diesen Großvater nicht zu einer literarischen Figur machen, weil seine Geschichte für mich keine literarische Geschichte ist, anders als die Großmutter, die in St. Petersburg geborene Großmutter, die rote Korallenarmbänder verschenkt. Das ist literarisierbar. Und von heute aus gesehen war ich mehr oder weniger also fast noch ein Kind, als ich das aufgeschrieben habe oder angefangen habe, das für mich aufschreiben zu wollen. Und der Großvater, der in Radom an der Auflösung eines Ghettos beteiligt gewesen ist, diesen Großvater wollte ich nicht zu einer Romanfigur machen.
Wie kann man sich an etwas erinnern, was man nicht erlebt hat? Judith Herrmann ist hier mit ihrem neuen Buch »Ich möchte zurückgehen in der Zeit«. Als Gesellschaft machen wir das an allen Gedenk- und Feiertagen. Da ist es politische Erinnerungskultur, sich an etwas zu erinnern, wo kaum einer der Beteiligten an den Gedenkterminen das tatsächlich erlebt hat. Aber wie ist das persönlich, privat, intim? Da habe ich das Gefühl, es ist nochmal was ganz anderes, eben mit diesen, gerade mit diesen aufgeladenen Erinnerungen, die ja so dieses Gedenken ja auch und diese Schuldthematik und all diese Dinge ja berühren, ist ja nicht die richtige Vokabel, damit zusammenhängen.
Also ich glaube, es gibt so Umfragen, nach denen 2/3 der Deutschen fest davon überzeugt sind, dass ihre Leute in keiner Weise irgendeine Schuld auf sich geladen hätten oder irgendwie aktiv im Zweiten Weltkrieg am Holocaust beteiligt gewesen sind. Das kommt mir durchaus falsch vor, oder? Also es ist ein so umfassender Krieg gewesen, dass ich sicher formulieren möchte, dass es also in all unseren Familien doch viele Fragen zu stellen gibt und dass es wichtig wäre, herauszufinden, warum Menschen nicht mitgemacht haben oder wenn sie mitgemacht haben, wie sie mitgemacht haben. Dass das offizielle staatstragende Gedenken ist das eine, aber dieses interfamiliäre Gedenken ist das andere. Und es kommt mir so vor, sicherlich auch jetzt mit dem drastischen Älterwerden meiner Eltern, dass wir sehr viele Dinge noch nicht gefragt haben oder vielleicht doch noch einmal nachfragen sollten, bevor diese Menschen dann nichts mehr erzählen können oder keine Antworten mehr geben können. Also wir befinden uns ja auf diesem Plateau sozusagen, dass die letzten Zeitzeugen bald nicht mehr da sind. Also müssen wir jetzt, ja, also unsere Generation, muss sich darum kümmern, wie mit der Erinnerungsarbeit weiter verfahren werden kann und muss. Also es ist wichtig, dass wir uns etwas überlegen. Wie wollen wir Erinnerungen aufheben und welche Erinnerungen wollen wir bergen, bevor sie wirklich weg sind und wie wollen wir sie weitergeben? Es kann auf alle Fälle nicht sein, dass wir sie abschließen. Es muss eine neue Instanz geben und die zu gestalten ist eine Aufgabe und ich möchte meinen, dass ich für mich persönlich innerhalb meiner Familie eine Verantwortung dafür empfunden habe, dass es eine Offenlegung geben muss dieser Verhältnisse um meinen Großvater herum. Ich finde es wünschenswert, dass ich damit nicht alleine bin, dass ich damit nicht alleine bleibe. Und ich habe auch das Gefühl oder den sicheren Eindruck, dass das etwas ist, das viele meiner Generation beschäftigt.
Sie nennen das in Ihrem Buch Ihre mir selbst gestellte, sogenannte Aufgabe, diese Reise allein nach Radom. Und wieso sogenannte Aufgabe? Als würden Sie so Anführungsstriche in die Luft machen, so Airquotes, so, als wären Sie nicht sicher?
Weil das Wort Aufgabe so klein ist irgendwie. Also weil das Wort so, es ist so klein und gleichzeitig macht es sich auch so wichtig. Ich stelle mir eine Aufgabe. Ich habe die Aufgabe, in Radom etwas über meinen Großvater herauszufinden. Ich stelle mir diese Aufgabe. Aber es ist trotzdem ein Wort, das so viele komische Möglichkeiten hat, es zu benutzen, dass ich nicht ganz einverstanden damit war, aber auch kein anderes hatte.
Sie zitieren mal den italienischen Schriftsteller im Buch Cesare Pavese: Sich an etwas zu erinnern bedeutet, es zum ersten Mal zu sehen.
Das ist ein sehr schöner Satz, finde ich. Also es ist ein sehr kluger Satz.
Ist das so?
Also in den Gesprächen mit meiner Mutter hatte ich durchaus das Gefühl, also sie gefragt zu haben, welche Erinnerung hast du, welches war die erste Erinnerung an deinen Vater, wie war es, als dein Vater die Familie verlassen hat. Und ich hatte den Eindruck, sie sieht zum ersten Mal hin und sie sieht hin, beziehungsweise das, woran sie sich erinnert, zeigt sich, indem sie es formuliert. Dieses zum allerersten Mal sehen ist, glaube ich, sehr eng gekoppelt an zum allerersten Mal benennen. Ja? Oder für mich, die ich Dinge aufschreibe, ist es ja auch so, dass ich, wenn ich Dinge aufschreibe, dann fangen sie an zu existieren. Und ich glaube, dass sich diese ganzen Bilder in Paveses Satz mit Paveses Satz vermitteln. Und für mich war er hilfreich, weil ich an bestimmten Punkten mit meiner Mutter dann auch gar nicht mehr weiter wusste und auch irgendwie ungeduldig wurde. Und mich mit diesem Satz von ihm eigentlich wieder ein bisschen um Zurückhaltung bemühen konnte und mehr Geduld aufbringen konnte, meiner Mutter dabei zuzuhören am Telefon, wie sie in ihre Vergangenheit hinabgestiegen ist, muss man schon sagen.
Und dann also in unserem Alter, wir als die dritte Generation, da versuchen Sie etwas, was ja eigentlich unmöglich ist, also etwas zu erinnern, was wir nicht erlebt haben und also die Erinnerungen der Alten dann selbst zu erinnern. Und Sie haben das ja vielleicht in anderen Zusammenhängen auch erlebt, dass die Dinge, die Sie uns als Kinder erzählt haben, dass manchmal so die Grenze da, also das unübersichtlich wird, was habe ich eigentlich selbst erlebt und was ist tatsächlich eine Erinnerung? Also wie kann man etwas erinnern, was man nicht erlebt hat?
Na, einerseits gar nicht. Also die nüchternen Zeitgenossen würden wahrscheinlich sagen, gar nicht. Also kann man dann eben nicht. Und das ist dann Suggestion und das funktioniert so nicht. Aber ich glaube das ganze Gegenteil. Also ich glaube schon, dass es möglich ist, etwas zu erinnern, was man nicht erlebt hat. Eben genau auch wegen dieser seltsamen Situation in der Kindheit, die Sie meinen. Das ist etwas uns allen Bekanntes, oder? Dass wir Dinge erlebt haben, aber sie wurden uns ausschließlich erzählt. Also wir können uns gar nicht de facto daran erinnern. Es ist für mich so, dass das Erinnern an und für sich was sehr, sehr Wichtiges ist und dass wir sehr viel Zeit damit zubringen, oder? Also es gibt diese drei Ebenen, Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, und von der Zukunft wissen wir nichts und die Gegenwart ist, also hat überhaupt gar keine, sie existiert einfach nicht. Und wir beide erinnern uns jetzt schon also an das, was wir vor 5 Minuten gesprochen haben und so weiter und so weiter. Das ganze Leben besteht ausschließlich aus Erinnerungen. Und dann gibt es natürlich einfache und komplexe und nahe und weit zurückliegende. Und es ist ein bisschen obsessiv für mich, aber es ist das Material, das ich habe, mit dem ich arbeite.
Das ist ja, ich meine, da ist natürlich sehr zu spüren, dass Sie eine Schriftstellerin sind, wenn Sie sagen, die Gegenwart gibt's eigentlich nicht, weil das ja richtig Literaturtheorie ist, ne? Das Erzählen immer nachgehend ist, so nie in dem Augenblick sein kann, von dem es gerade erzählt und erinnern, aber auf der anderen Seite eben ja auch nie sicher sein kann. Also Sie sind sie ja auch nicht. Also genau davon erzählen Sie ja, von diesem sich letztlich nicht sicher sein können und doch immer wieder diese Fragen zu stellen.
Es gibt im zweiten Teil, der in Neapel spielt, diese Gespräche zwischen den Schwestern, also hier ist es deutlich literarisierter oder fiktionaler, es sind dann Gespräche in der Familie über den Großvater oder eben nicht über den Großvater. Die Erzählerin reist von Radom nach Napoli und versucht mit ihrer Schwester darüber zu sprechen, über den Großvater, aber die Schwester will nicht, also Schweigen wird eigentlich fortgesetzt. Und da gibt es mehrere kleine Sequenzen, in denen sich die Schwestern gegenseitig nach der Erinnerung befragen. Erinnerst du dich daran, wie du? Und dann erinnern sie sich, aber zeitgleich sind sie nicht sicher, ob sie sich wirklich erinnern oder ob sie jeweils den Erinnerungsbildern der anderen nicht eigentlich doch auch ausgeliefert sind und somit all unsere interfamiliäre Erinnerung ein totales Puzzle ist aus, aus dem, was wir eben erinnern wollen.
Und in ständiger Bewegung dabei auch bleibt. Und dann gibt es gegen Ende des Buches die Geschichte von der Traurigkeit. Da erzählen sie von den 7 Cousinen, den 7 Enkelinnen eben dieses Großvaters. Und jetzt haben sie mir aber den Zahn schon gezogen, weil ich dachte, sie haben da angedeutet, dass sie an einem Roman arbeiten, Arbeitstitel 7 Cousinen. Das schien sich so anzubieten, als die dann auch nach diesem Moment, wo die so schön schick in Berlin Champagner getrunken haben in einer guten Gegend in Schöneberg und dann alle in ihre schicken Cabrios oder in ihre Coupés, haben sie geschrieben, steigen. Da hatte ich irgendwie das Gefühl, deren Geschichten würde ich ja auch alle gerne noch kennenlernen. Aber da ist der Großvater zentral und der Großvater wird keine Romanfigur.
Auf gar keinen Fall.
Wir haben über das neue Buch von Judith Herrmann gesprochen. Ich möchte zurückgehen in der Zeit. Das erscheint bei S. Fischer, hat 160 Seiten. Das gibt's auch als Hörbuch, produziert vom Hörverlag, gelesen natürlich von Judith Herrmann selbst. Ich bin Carsten Tesch. Das Gespräch gibt's online. Gute Adresse für gute Gespräche online in der ARD Sounds App, was bisher die ARD Audiothek gewesen ist. Judith Herrmann, Dankeschön.
Ich danke auch.
Noch mehr eintauchen in die Welt der Literatur können Sie in den MDR Kulturgesprächen, zum Beispiel mit Natascha Bodin, Axel Hacke, Alina Bronski oder Irina Fingerowa. Jetzt in ARD Sounds.